In der heutigen Folge hörst du eine kleine persönliche Auswahl von Tipps und Informationen zum Thema psychische Gesundheit. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst für diese Ausgabe und das spannende Thema psychische Gesundheit, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich begrüße euch, die ihr schon eine oder mehrere Folgen gehört habt, und besonders euch, die ihr heute zum ersten Mal reinhört. Ich habe den Eindruck, privat und auch beruflich gesehen, dass die psychischen Belastungen und auch die psychischen Erkrankungen immer mehr werden. Geht's dir auch so? Hast du auch immer mehr Leute um dich rum, die psychische Probleme haben, die eine Diagnose bekommen haben, sei es Depression oder Angstzustände, eine Anpassungsstörung oder Panikattacken? Ich habe gestern ein Zitat gelesen mit konkreten Zahlen, die diesen Eindruck bestätigen. Zitat aus dem Personalmagazin: Laut der kaufmännischen Krankenkasse KKH sind die Ausfallzeiten, also in der Arbeit, im beruflichen Zusammenhang, die Ausfallzeiten wegen psychischer Probleme im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 85% gestiegen und verursachen mittlerweile 45 Milliarden Euro Kosten. Platz 2 hinter den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Betroffenen fallen 3-mal länger aus als bei anderen Krankheiten. Zitat Ende. Diese Zahlen haben mich zum einen erstaunt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Anstieg innerhalb eines Jahres bei 85% liegt. Es hat mich erschreckt. Und im nächsten Moment habe ich mir gedacht, was ist zu tun? Also was kann auch ich tun? Also nicht nur allgemein, was ist politisch zu tun, gesellschaftlich zu tun, sondern was kann ich dazu beitragen? Und ich möchte diese Ausgabe meines Podcasts nutzen, dir Informationen weiterzugeben, die mir in den letzten Wochen untergekommen sind und die vielleicht interessant für dich sind oder für jemanden aus deinem Umfeld. Weil aus meiner Erfahrung ist eine der Säulen Information, zu wissen, wo ich mich hinwenden kann oder was ich tun kann. Die Gründe, wieso diese Ausfallzeiten so drastisch gestiegen sind, sind sicher vielfältig und das Thema ist auch einigermaßen komplex. Das kann an der politischen Situation liegen, das kann an der gesellschaftlichen Situation liegen. Immer mehr Menschen fühlen sich verunsichert oder haben Angst. Sie geben an, dass Hass und Ausländerfeindlichkeit ihnen immer mehr zu schaffen machen. Das kann die globale Situation sein, das Umweltthema, die Klimathematik, finanzielle Sorgen, gesundheitliche Probleme, der Nachhall von Corona spielt sicher auch eine große Rolle, die großen Belastungen, die es in diesen Monaten gab. Und da sind sicher auch die Auswirkungen zu spüren. Die berufliche Situation kann eine große Rolle spielen, Stressfaktoren können sein, dass der Leistungsdruck immer höher wird, dass immer mehr verlangt wird, dass immer weniger Mitarbeitende immer mehr Aufgaben zu bewältigen haben. Es kann sein, dass die Erfolgskriterien in deiner Firma nicht klar sind, dass Aufgaben auch nicht gleichmäßig verteilt sind oder nicht nach Fähigkeiten und Kompetenzen verteilt sind, dass es ein striktes hierarchisches System gibt mit wenig Gestaltungsspielraum oder Mitspracherecht. Es kann aber auch sein, dass du sehr viele Freiheiten in Anführungszeichen hast. Das heißt, dass es niemanden so recht interessiert, was du eigentlich den ganzen Tag machst und was du da bewerkstelligst oder auch nicht. Langeweile kann auf der anderen Seite der Medaille eine große Rolle spielen. Nicht gefordert sein, eine große Wurstigkeit zu spüren, ob du da bist oder nicht in der Arbeit. Für uns Solo-Selbstständige sind die Herausforderungen groß, den wirtschaftlichen Druck zu spüren, mit Wellen umzugehen von Aufträgen. Ich hatte dazu gestern erst ein wunderbares Gespräch mit einer Kollegin und Freundin dazu, wie groß der Druck ist, das auszuhalten, dass es Bewegungen gibt am Markt, dass es Anfragen gibt und dann auch eine Zeit lang sich mal wieder nichts tut und man damit einfach zurechtkommen muss. Es kann persönliche Gründe geben, Belastungen in der Familie oder im Freundeskreis, Krankheitsdiagnosen, Sorgen, Erziehungsprobleme, Partnerschaftsprobleme. Also diese Ausfallzeiten durch psychische Erkrankungen haben bestimmt ganz, ganz vielfältige Hintergründe. Ich kann mir vorstellen, dass inzwischen Ärzte auch und Ärztinnen sensibilisierter sind auf das Thema, wo man vor Jahren vielleicht noch nicht so genau drauf geschaut hat, ob eine Magenschleimhautentzündung vielleicht auch psychische Ursachen hat oder wie gravierend Schlafstörungen sein können, ob das möglicherweise ein Hinweis ist auf eine Depression. Ich kann mir auch vorstellen, dass inzwischen vermehrt Menschen drüber reden und sich Hilfe suchen, zum Hausarzt oder zu ihrer Hausärztin gehen. Ich habe da keine Zahlen dazu. Vielleicht ist es einfach auch nur ein Wunsch, den ich habe. Aber diese hohen Zahlen, die KKH da ausgewertet hat, die bestätigen, dass sie eigentlich, das sind ja alles Menschen, die erfasst wurden, also die beim Arzt das ins Gespräch brachten oder diagnostiziert wurden auf eine psychische Erkrankung. Also es kann mit vielem zu tun haben. Die Belastungen sind hoch und die Möglichkeiten, etwas zu tun, erscheinen manchmal gering oder viel zu gering. Deswegen möchte ich dir ein paar Informationen an die Hand geben, für dich selbst oder für jemanden in deinem Umfeld, die ich bekommen habe und die ich zum Teil nicht gewusst habe. Was kannst du tun? Woran merkst du, dass es zu viel ist? Woran erkennst du das? Woran kannst du das festmachen? Es geht nicht darum, dass du mal einen Durchhänger hast, dass du einfach mal schlapp bist und müde, dass du mal 2, 3 Nächte schlecht schläfst oder dich nicht so wohl fühlst, sondern es geht um einen anhaltenden Zustand. Ich zitiere mal aus dem Buch von Dagmar Ruhwandl. erfolgreich ohne auszubrennen. Da geht's um das Thema Burnout und es ist ein Buch für Frauen. Also nicht, dass Burnout nur bei Frauen vorkommen würde, das nicht, aber Frauen haben nochmal andere Bedingungen. Und obwohl das Buch schon ein paar Jahre alt ist, es ist die erste Fassung von 2007 und dann hat sie es nochmal überarbeitet. Und das Buch ist eines meiner Lieblingsbücher zu dem Thema, weil es sehr flüssig und kompakt geschrieben ist, ohne großes Blabla. Es wird nichts dramatisiert und auch nichts beschönigt. Sie bringt, finde ich, sehr gut auf den Punkt, worum es geht. Es ist ein Handbuch, wo man Informationen finden kann. Es ist zum Beispiel ein Fragebogen dabei, wo du rausfinden kannst, ob du eine Burnout-Kandidatin oder ein Burnout-Kandidat bist. Und was mir besonders gut gefällt, sie hat viele Tipps und Ansätze und auch Übungen, konkrete Übungen, was du tun kannst. Und ich möchte dir gern als Information an die Hand geben, woran du erkennst, dass möglicherweise eine Depression, eine Erschöpfungsdepression vorliegt. Das sind drei Phasen. Die erste Phase ist emotionale Erschöpfung. Dazu gehört das Gefühl des Ausgebranntseins, Frustration und der Verlust der Fähigkeit zu regenerieren. Also du schaffst es nicht mehr, dich zu erholen, runterzukommen, wirklich zu entspannen und dich zu erholen, wieder zu Kräften zu kommen. Die zweite Phase ist Depersonalisation. Dazu gehören Gereiztheit, Gleichgültigkeit, Gefühllosigkeit gegenüber Mitarbeitern und Kunden und Kontaktvermeidung. Du gehst Leuten aus dem Weg, du bist froh, wenn du in der Firma mit niemandem reden musst, wenn du deine Ruhe hast, wenn Kunden Termine absagen. Auch du selber sagst immer öfter Verabredungen zum Beispiel im Freundeskreis ab, kannst dich nicht mehr aufraffen, mit der Familie was zu unternehmen, ziehst dich immer stärker zurück. Und eine gewisse Taubheit setzt ein in Bezug auf andere Menschen. Die dritte Phase ist dann Leistungseinschränkung. Dazu gehören der Verlust von Selbstvertrauen, negative Selbsteinschätzung, wenige positive Erlebnisse, der Verlust von Kompetenz und Effizienzgefühl, reduzierte Produktivität und schließlich der Rückzug, nämlich die Arbeitsunfähigkeit bzw. die Kündigung. Also das sind diese drei Phasen, in die die Frau Dr. Ruhwandl das aufteilt: emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und Leistungseinschränkung. Und vielleicht, wenn du das liest, kommt dir das eine oder andere bekannt vor. Dazu kommen körperliche Ursachen, körperliche Symptome, die vielleicht auch gar keinen Zusammenhang erkennen lassen. Symptome, die Schmerzen sein können, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchkrämpfe, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen. Alles das sind Hinweise, dass da irgendwas nicht stimmt. Und eine besondere Erweiterung, möchte ich es nennen, ist, wenn Hochsensibilität mit ins Spiel kommt. Ich habe in verschiedenen Podcast-Folgen schon davon erzählt, hochsensible, feinfühlige Menschen nehmen Reize von außen viel stärker wahr als andere Menschen. Sie nehmen auch viel mehr wahr. Also wenn normal empfindliche Menschen 5 Reize wahrnehmen, dann nehmen empathisch hochsensible oder sensorisch hochsensible Menschen 150 Reize wahr. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, es ist einfach nur ein Zahlenbeispiel, um klar zu machen, wie viel stärker wir wahrnehmen. Auch ich bin hochsensibel und erlebe das. Es gehört zu meinem Alltag dazu, diese Überempfindlichkeit. Wir empfinden Stimmungen viel stärker. Wir empfinden Gefühle viel stärker. Wir können uns viel stärker in andere Menschen hineinversetzen. Die Empathie ist hoch ausgeprägt und im hochsensiblen Rundum-Paket ist mit dabei die Suche nach Harmonie und der Wunsch nach Ruhe und Freundlichkeit. Und die Bedingungen, die wir im Alltag haben, die geben das nicht immer so her. Also die Suche oder der Wunsch nach freundlicher Umgebung, nach einem guten Betriebsklima, nach einer angenehmen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, fordert uns Hochsensible deutlich mehr als andere. Wir brauchen länger, um uns zu erholen. Situationen, Gespräche, Konflikte, aber auch schöne Situationen wie eine Geburtstagsfeier oder ein Ausflug mit Freunden hängen uns länger nach, haben einen längeren Nachhall als bei anderen Menschen. All das, wenn du das so hörst, sind beste Voraussetzungen, um in eine Erschöpfung oder eine Erschöpfungsdepression zu rutschen. Der Zusammenhang ist auch klar, wenn wir Schwierigkeiten haben, zu regenerieren, uns zu erholen, runterzukommen, abzuschalten, wenn so viel passiert, dass wir aus diesem Hochdrehmodus gar nicht mehr rauskommen, dann ist die Gefahr natürlich groß, in die Erschöpfung zu gehen. Was kannst du da tun? Oberste Bürgerpflicht, Bürgerinnenpflicht, Pausen einlegen, Pausen machen. Untertags immer wieder und wenn es nur eine stille Minute ist oder 5 ruhige Minuten für dich, dann schau, dass du das einrichten kannst. Das ist das, was du für dich tun kannst und was du für dich tun musst. Zu lernen, zu entdecken, wieder aufzugreifen, zu regenerieren. Zu schauen, was dir gut tut, wo du dich erholst. Und wir Hochsensible brauchen deutlich mehr Zeit allein. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer jungen Frau, die in einem hochgetakteten Job unterwegs ist. Da haben wir schon als ersten Schritt den Tagesplan umstrukturiert, so dass sie immer wieder Pausen hat. Und dann war der nächste Schritt, sie wohnt in einer Wohngemeinschaft, die sind zu 6. Und wenn sie heimkommt von der Arbeit, wo sie mit Klienten zu tun hat und den ganzen Tag in Kontakt ist, angespannt ist, im Gespräch ist, dann kommt sie heim und dann ist ganz oft von diesen WG-Mitbewohnern sind Leute da. Und fragen sie dann, wie der Tag war und wie es ihr geht und erzählen von ihrem Liebeskummer und von dem Film, den sie gesehen haben und von den letzten Gesprächen, die sie verpasst hat. Und da war ein wichtiger Punkt, für sich zu sorgen und bei aller Liebe für die anderen WG-MitbewohnerInnen Pause zu machen. Erstmal heimzukommen und erstmal für sich zu sorgen, sich auf die Couch zu setzen, den Arbeitstag ausklingen zu lassen und 15 Minuten abzuschalten. Und die Herausforderung ist eine große, weil sie die anderen nicht vor den Kopf stoßen möchte. Und sie möchte es allen recht machen. Und sie möchte doch, dass es allen gut geht und dass die nicht denken, dass sie eine Spaßbremse ist oder dass sie unfreundlich ist. Und die Herausforderung ist tatsächlich, das als Ritual einzuführen und dann auch durchzuziehen. Ich werde sie in den nächsten Tagen hören und dann werde ich nachfragen, ob sie es geschafft hat, ob es funktioniert hat und was es ihr bringt. Also, Pausen ist das Stichwort. Und ansonsten geht's drum, sich Informationen zu beschaffen. Was macht's denn so schwierig? Warum laufen Leute denn so lange unter Belastung, bis sie sich Unterstützung holen? Das ist eine gute Frage und da gibt's auch vielfache Gründe. Ich frage meine Coaches auch immer wieder mal, was der Grund ist, dass sie, wie eine kürzlich erzählt hat, eine Frau, dass sie vor 2 Jahren schon meine Karte bekommen hat, meine Visitenkarte, und sich jetzt erst gemeldet hat. Der Alltag ist voll und vielleicht kommt die Person gar nicht dazu, nachzudenken, was alles los ist und dass es eigentlich schon seit langem viel zu viel ist. Ich erlebe auch, dass Personen Symptome als normal hinnehmen. Es gehört dazu, dass jemand mit Magenschmerzen aufwacht oder mit Kopfschmerzen in die Arbeit geht. Das ist der Normalzustand. Es wird nicht mehr als Warnsignal gesehen oder als Erkrankung. Es ist halt einfach so. Die Zeit fehlt manchmal oder die Kraft fehlt manchmal auch. Die Vorstellung, dass man jetzt noch einen Arzttermin ausmachen sollte oder dass man sich einen Coach oder eine Therapeutin suchen sollte, diese Aufgabe ist für manche einfach zu groß. Sie können sich das nicht vorstellen, wie sie das noch in einen übervollen Alltag integrieren sollen. Manche haben auch Angst, dass sie nicht ernst genommen werden mit ihrem Anliegen oder dass sie ausgelacht werden, dass das Gegenüber nicht zuhört. Manche schämen sich auch, je nach Thema, zuzugeben oder zu erzählen, dass sie zum Beispiel finanzielle Sorgen haben oder dass sie mit der pubertierenden 14-jährigen Tochter im Moment überhaupt nicht zurechtkommen oder dass sie in der Arbeit heillos überfordert sind. Und die Angst spielt manchmal eine Rolle, zum Beispiel bei Thema Überforderung, dass, wenn man das anspricht in der Arbeit, dass man dann in der Konsequenz die Kündigung erhält, weil man nicht mehr funktioniert, wie man soll. Also die Gründe sind vielfältig, alles weiterlaufen zu lassen, bis es nicht mehr geht. Und ich kann dir nur empfehlen, eine Art Boxenstopp einzulegen, mal kurz an die Seite zu fahren, kurz auszusteigen und mal ein paar Minuten auf deine Situation zu schauen. Du kannst im Internet recherchieren, wenn du auf der Suche nach Informationen bist. Zum Beispiel auf der Seite der Deutschen Depressionshilfe, deutsche-depressionshilfe.de, findest du umfangreiche Informationen. Du findest auch einen kurzen Fragebogen und die Beratungstelefonnummer, um mit Leuten zu sprechen, die sich mit dem Thema auskennen, die dir eine Einschätzung geben können, die dir sagen können, wo du dich hinwenden kannst. Informationen einzuholen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit du das Heft wieder in die Hand nimmst, damit du für dich sorgst, damit du dich wichtig nimmst und schaust, wo du Unterstützung bekommen kannst. Der Hausarzt oder die Hausärztin ist eine wichtige Adresse. Und ich hoffe für dich, dass du da jemanden an deiner Seite hast, der oder die dich wirklich ernst nimmt und entsprechend unterstützt. Ich habe nicht gewusst und weiß es seit kurzem zum Thema Kündigung. Wenn du das Arbeitsverhältnis kündigst, wirst du in der Regel gesperrt von der Agentur für Arbeit für 3 Monate. Das hält immer wieder Menschen davon ab, die bei mir im Coaching sind, selbst zu kündigen, auch wenn die Situation unerträglich ist und die psychische Belastung hoch. Es gibt die Möglichkeit, dass der Hausarzt, die Hausärztin eine Art Bescheinigung oder Attest ausstellt, dass die psychische Belastung oder die gesundheitliche Belastung so hoch ist, dass ein Wechsel des Arbeitsplatzes, eine Kündigung oder ein Auflösungsvertrag dringend anzuraten ist. Damit umgehst du die Sperre bei der Agentur für Arbeit. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und das ist eine tolle Möglichkeit. Sich da Unterstützung zu holen, ist der erste Schritt, zunächst beim Hausarzt und dann zu sprechen mit der Agentur für Arbeit. Da gibt es einen besonderen Ablauf, der muss eingehalten werden. Also nicht alles eintüten und dann erst zur Arbeitsagentur, sondern vorher schon, wenn man das vorhat, einen Auflösungsvertrag zum Beispiel zu machen, vorher schon mit denen reden. Dann wird da ein Fall angelegt und man kriegt die entsprechende Beratung und dann läuft es seinen geregelten Gang. Also das ist eine Möglichkeit. Vielleicht wusstest du das auch schon. Dann ist es ja eine schöne Wiederholung, dass du das jetzt nochmal hörst. Der Hausarzt, die Hausärztin, das ist auch die Person, die dir eine App verschreiben kann. Ich möchte hier keine Empfehlungen für bestimmte Apps geben, weil ich selbst noch keine ausprobiert habe und dann empfehle ich sowas auch nicht weiter. Aber ich habe aus meinem Umfeld von mehreren Leuten gehört, dass die eine Person hat eine App auf Rezept, mit der sie sehr gut zurechtkommt zum Thema Depression. Und eine andere Person hat, oder mehrere haben Apps ausprobiert zum Thema Entspannung zum Beispiel. Und das wird zum Teil auch bezuschusst von den Krankenkassen. Also das ist ein spannendes Thema. Du findest online auch ein Verzeichnis, ein Zentralverzeichnis von Kursen zum Beispiel, die von Krankenkassen mit bis zu 100% bezuschusst werden. Das finde ich eine tolle Sache. Das erleichtert doch den Antritt, sowas zu machen. BEM, war ein Stichwort in den letzten Tagen, betriebliches Eingliederungsmanagement. Ich habe immer wieder gehört, dass Mitarbeitende zurückkommen nach längerer Krankheit und dann wieder eingegliedert werden in einem Stufenprogramm. Und es ist tatsächlich gesetzlich verpflichtend. Das ist keine freiwillige Leistung der Firmen, sondern die müssen das. Die sind gesetzlich verpflichtet. Seit 2004 gibt's das, das betriebliche Eingliederungsmanagement und das sogenannte Hamburger Modell, habe ich heute gelernt, wo jemand, also 2 Stunden, dann 4 Stunden, dann 6 Stunden zurückkommt in die Arbeit in Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin und dem Unternehmen. Und im Gegensatz zum Unternehmen, das das machen muss, anbieten muss, ist es für dich als Angestellte, als Mitarbeitende freiwillig. Und welche Form das hat, das hängt natürlich vom Unternehmen ab, das die entsprechenden Möglichkeiten dann zur Verfügung stellt. Genaue Regelungen und was es damit auf sich hat und was man da tun kann, wie man sowas beantragt, was man dazu wissen muss, das findest du ausführlich auf verschiedenen Seiten im Internet. Da gibt's richtig tolles Material dazu. Dann habe ich kennengelernt vor einiger Zeit ein Programm, das es leider nur oder immerhin, je nachdem wie man sieht, in Oberfranken und Unterfranken gibt. Und zwar heißt das Zeitraum. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mir war das neu. Das ist Unterstützung für Erwerbstätige mit psychischen Belastungen. Und das ist Unterstützung zum Beispiel, ich zitiere hier mal aus der Broschüre, Arbeitszeitreduktion für maximal 12 Monate bei gleichbleibendem Gehalt. Also in Zusammenarbeit mit dem Arzt, dem Unternehmen und hier dieser Projektzeitraum unter anderem getragen von der Rentenversicherung, wirst du beraten, unterstützt und begleitet, wenn du psychisch belastet bist. Und die Idee ist, bevor du ausscheidest aus der Firma, weil du den Job nicht mehr machen kannst, wirst du unterstützt und begleitet. Da geht es auch um Therapie und um weitere Angebote, damit du maximal in 12 Monaten wiederhergestellt bist und in der Firma dann auch wieder mitarbeiten kannst. Informationen gibt's bei, da steht der Link, zeitraum-franken.info. Das ist die Internetadresse, wo du alles Weitere findest. Und dann habe ich noch einen Tipp für alle, die sich fit machen wollen zum Thema psychische Gesundheit. Und zwar habe ich selbst auch schon einen Kurs mitgemacht. MHFA ist die Abkürzung, Mental Health First Aid. Das ist ein Erste-Hilfe-Kurs bei psychischen Problemen. Genauso wie man einen Erste-Hilfe-Kurs macht bei körperlichen Erkrankungen, ist das spezialisiert auf psychische Themen. Das sind 12 Stunden, die umfasst der Kurs. Den kann man in Präsenz machen oder online. Kostet um die 220 Euro für Privatzahler, wie ich das gemacht habe. Das ist nicht dazu gedacht, dass man psychische Probleme diagnostizieren kann oder gar behandeln kann, sondern es soll einen sicherer machen im Umgang mit Personen, die eine psychische Belastung, eine psychische Krise, eine psychische Erkrankung haben. bis ein Profi dazukommt. Also bis zum Beispiel, wenn du jemand antriffst in der Krise, bis im Unternehmen jemand von der Personalabteilung mit dazukommt und man dann das weitere Vorgehen bespricht. Oder in einer Krise, bis ein Arzt dazukommt. Oder bis klar ist, wie das für die Person weitergehen kann. Das lernt man in diesem Kurs. Ich fand das unglaublich hilfreich. Da lernt man so ein bestimmtes System, wie man jemanden anspricht, wie man jemanden Informationen anbietet, ohne zu verurteilen oder ohne jemand in ein Verhör zu verwickeln, wie man mit Leuten umgeht, die Suizidgedanken äußern, wie man eine Situation einschätzen kann, was man tun soll oder muss. Also absolut hilfreich, MHFA, Ersthelfer und MHFA-Ersthelfer.de, so ist die Internetadresse. Und ich habe heute nochmal auf der Seite nachgeschaut. Es gibt zahlreiche Kurse, die da angeboten werden. Da ist für jeden zeitlich was dabei, am Vormittag, am Nachmittag, kompakt an 2 Wochenenden. Also da kannst du, wenn dich das interessiert, schauen, was da für dich am besten in deinen Alltag passt. Diese Kurse kann man auch als Unternehmen buchen. Ich weiß von einer Institution, die haben das, haben jemanden für sich geholt, abgestimmt auf die Themen, die sie in der Arbeit haben im Umgang mit Klienten. Und das ist auch eine spannende Sache, dass man dann speziell Fragen stellen kann oder Themen, die schwerpunktmäßig auftauchen, besonders bearbeiten und besprechen kann. Also absolute Empfehlung von meiner Seite. Ich bekomme für diese Empfehlung nichts. Es ist eine Empfehlung aus eigener Erfahrung, weil es gut tut, Informationen zu kriegen, weil es wichtig ist, Informationen zu haben und weil es einen einfach sicherer macht. Und ja, es hat auch mein Verständnis erweitert zum Thema psychische Erkrankungen bzw. psychische Gesundheit. Ja, und das sind die Informationen, die ich für dich mitgebracht habe. Ich möchte dich sensibilisieren für das Thema. Ich möchte dich ermutigen, dass du auf dich schaust, dass du dich traust, einen Gang runterzuschalten, auszusteigen, dass du dieses ich muss es allein schaffen und ich muss durchhalten und ich muss funktionieren, dass du schaffst, das ein Stück weit abzulegen. Ich möchte dich ermutigen, dass du ins Gespräch gehst mit einer Person deines Vertrauens und ich möchte dich ermutigen, dass du für dich sorgst. Wenn du es nicht tust, dann macht's niemand. Wenn ich was für dich tun kann, dir zu helfen, deine Situation einzusortieren oder wenn dir die Frage durch den Kopf geistert, ob ein Coaching passend ist oder ob du Therapie machen solltest, wenn du überlegst, wo du ansetzen sollst, wie du mit dem Thema, das dich gerade belastet, umgehen kannst, dann schreib mir gern. Am besten per E-Mail christine@kiunke-coaching.de. Was auch immer du auf dem Herzen hast, welche Frage dich auch immer bewegt, trau dich, melde dich und dann schauen wir, dass wir eine Antwort für dich finden, die dir weiterhilft und möglicherweise auch eine Lösung, die für dich passt. In diesem Sinn wünsche ich dir alles erdenklich Gute und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin! Das war Erfolgreich Leiten auf leise Art mit Christine Kiunke.